Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ich habe mittlerweile das Gefühl, Per, wir bekommen immer mehr Basketball-Lore geliefert. Wir bekommen immer mehr Hintergrundwissen, immer mehr Einblicke. Das, was wir im Fußball dann vielleicht schon seit langer Zeit haben, bekommen wir jetzt auch durch den Erfolg der Nationalmannschaft immer mehr vom Basketball. Ich wollte jetzt eigentlich einsteigen mit der Frage Off-Days. Was sind sie? Was tun wir? Wie verbringt man sie? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja schon katalogisiert und abgeheftet. Ne? Mhm. Also wir haben dich beim Minigolf-Spielen gesehen mit Steffen Hamann. Wir wissen irgendwie, wo die deutsche Nationalmannschaft unterwegs ist, was die so machen. Wir haben diese Bilder von Okinawa am Strand noch im Kopf und so weiter und so fort. Was ist die nächste, the next frontier? Was ist die nächste Außengrenze?
Ich glaube, es gibt kaum noch welche. Ich glaube, wir müssen den Leuten auch erstmal erzählen, dass du in Tampere bist.
Tampere.
Oder?
Richtig. Und dass wir gerade schon beim Essen waren.
Wir waren ja schon zusammen essen und konnten uns quasi nicht unterhalten, weil wir das, was wir in unseren Köpfen so haben, taufisch frisch haben wollen für den Podcast. Das war ein bisschen
ja,
seltsam.
Ja, richtig.
Und quasi richtig. Nicht alles umkreist, was wir dachten, okay, da wird vielleicht später drüber gesprochen. Und jetzt sind wir nicht im gleichen Raum, weil wir das natürlich auch für YouTube aufzeichnen.
Ja.
Und deswegen ist wichtig, dass jeder in seinem Rechner, in seinem Kämmerlein, vor seinem eigenen Rechner.
Ich weiß nicht, ob du, inwiefern du noch Hörer des Bill Simmons Podcasts bist. Zumindest zu den NBA Finals dieses Jahr habe ich wieder reingehört und auch mal die Videovariante gesehen. Er hat jeden Podcast mit Zach Lowe zusammen gemacht. Und sie waren auch beide an ihrem einzelnen Monitor im Hotel, aber im gleichen Zimmer. Und Zach Lowe hatte so einen Spiegel hinten. Das heißt, man konnte sehen im Spiegel, dass Bill Simmons im gleichen Zimmer sitzt, während sie aber beide in ihren Laptop rein. Es war ein ganz bizarres neues Erlebnis. Es war so ein bisschen wie gefangen sein in so einem verspiegelten Aufzug, wo man sich einfach ewig sieht und man gleichzeitig noch Pantomime machen müsste oder so. Weiß ich nicht genau. Ich bin in Tampere angekommen. Hab meine massive Flugangst überwunden bekommen. Irgendwie. Es sollte ursprünglich Alex Vogel mit mir fliegen, aber der war bereits in Finnland. Woraufhin ich große Panik bekommen habe, weil ich dachte, ich könnte vielleicht Händchen halten mit Alex auf dem Flug, aber dann war er nicht da. Und dann ging's aber, ich habe die wundervollen Entertainment-Programme von Finnair genossen. Und hab mir Indiana Jones and the Dial of Destiny angeguckt. Besser als die Reviews. Er ist nicht gut, aber besser als die Reviews, der Film. Das sind so meine Gedanken.
Also, ich glaube, die Zuschauer merken schon heute, es gab kein deutsches Spiel. Es gab die Begegnungen, die heute so reingeplätschert sind, waren grausam. Wir waren beim Georgier, vielleicht auch ein Zeichen. Aha. Und bitte die Georgien-Jokes, die in meine Richtung kommen, wenn ihr das Ergebnis seht, bitte zumindest abspeichern, dass Shengelia heute und Bitadze nicht gespielt haben, um sich zu schonen für die letzten zwei Begegnungen. Trotzdem, wer das Spiel gesehen hat, der muss ein bisschen schmunzeln, weil Spacing war wirklich nicht zu erkennen. Aber wir sind immer noch irgendwo in der Grauzone unterwegs. Frankreich verliert, das ist vielleicht die einzige so richtige Basketball-Nachricht jetzt. Diese 30 Punkte von Francisco waren nicht da im 1 gegen 1. Dann machen sie auf einmal keine 70 mehr gegen die Israelis. Und sonst? Was haben wir sonst?
Luca! Triple-Double, fünfte Triple-Double der Eurobasket-Geschichte. Hatte die Liste, hatten wir
ja, die Liste ist so bis auf Toni Kukoc, die Spinne aus Split, war da jetzt nur richtig was dabei.
Ja, ja, es gab sie auf jeden Fall. Mateusz Ponitka, doch, natürlich, Mateusz Ponitka noch. War das nicht sogar im Spiel gegen Slowenien?
Ja.
Ich glaube schon.
Ja, ich glaube, aber nicht noch gerade so ein Triple-Double, auch so ein Monster-Triple-Double, meine ich.
Ja. Das ist die knappe Liste, aber ja, also die Basketball-Updates sind heute relativ kurz, relativ leicht zusammenzufassen. Slowenien meldet Lebenszeichen und die brauchen sie ja tatsächlich auch dringend, weil
ist das Lebenszeichen irgendwie mit 10 gegen Belgien? Ich weiß nicht, ob es das ist.
Also, es ist zumindest mal so in dieser zugeschütteten Höhle, ist es zumindest mal so ein Klopfen gegen die Wand. Es ist so ein Hallo, hallo.
Ja, okay. Es ist so ein Signal, was man gerade noch mit so einem mit so einem Seismographen irgendwie vielleicht so erkennen kann. Ja. Mhm. Also es gibt eine Nachricht heute, die wir gelesen haben und wo sich so ein bisschen, wo ich ein bisschen Bauchgrummeln bekommen habe, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich dir sagen würde, wir sind kurz vor einer Diskussion, die ich ungern führen möchte, aber sie steht uns bevor. Was glaubst du, was diese Diskussion ist?
Oh.
Ich glaube, das ist. Okay, du bist noch nicht in Tampere gewesen.
Bezogen auf den deutschen Basketball?
Ja, okay. Oder? Ja, ich gebe dir diesen Tipp zumindest auf den deutschen Basketball. Ja. Es ist, glaube ich, du stehst, glaube ich, auf dem Schlag.
Wie wird die Rückankunft von Alex Mumbo sich auf das Team auswirken?
Ja, so ungefähr. Ich glaube, dass die Diskussion, weil ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die so in Richtung, sollte er, selbst wenn er könnte, wieder sich auf den Sitz setzen, je nachdem, in welcher Verfassung es ist. Und da wir ja die Fahne hochhalten und wir reden über Mental Health und wir versuchen aufeinander zuzugehen, hatte ich zum gestrigen Zeitpunkt, als mich diese Nachrichten erreichten und wir dieses unfassbare Spiel gesehen haben, 0,0 Bedürfnis, jetzt während irgendein Mann im Krankenhaus liegt und wir noch vor kurzem uns große Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen, schon jetzt darüber diskutieren, ob er seinen Job quasi verlieren sollte oder abgeben sollte oder am besten nicht weg. Da hatte ich große Bauchschmerzen vor und jetzt ist er aus dem Krankenhaus entlassen. Das heißt, ich glaube, dass diese Diskussion jetzt langsam näher rückt. Und wie siehst du das? Was möchtest du da? Ich hätte zumindest einen Engel, den ich mal vortragen würde.
Mhm. Mein Engel ist völlig egal.
Oh.
Es ist tatsächlich völlig egal. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft die Prinzipien, die in der Vorbereitung eingearbeitet wurden, ziemlich gut, auch mit Ibrahim Magic, the Magic One, an der Seitenlinie weitergetragen haben. Und ich glaube, sie würden es auch tun, wenn er wieder da ist. Ich glaube, dass für alle Beteiligten das Beste wäre, wenn er genau dann zurückkommt, wenn er sich körperlich und psychisch, ich weiß ja auch nicht, was das noch für Auswirkungen hat, in der Lage dazu fühlt. Wenn das dann für ihn bedeutet, gleich morgen, gut, let's
do it. Du würdest sogar sagen, das ist absolut in seiner freien, das ist seine Entscheidung.
Ja, er ist der Chefcoach, er ist der Headcoach der Nationalmannschaft. Natürlich, wenn ihm jetzt ein Doktor sagt, ne, er ist natürlich schon auch so Basketballverrückter, dass es sein kann, dass er noch mit dem angeschlossenen
Genau, er ist nämlich so ein Competitor. Er kann es halt offensichtlich essen. Wir haben die Geschichten über ihn gehört, wie wettbewerbsfähig, was er da, dass er manchmal auch ein Grenzgänger war als Spieler. Dieser Mann wird sagen, wenn ich aufrecht stehen kann, werde ich coachen. Mhm. So, aber jetzt sind wir in der Diskussion. Ah, ich wollte sie nur streifen. Okay.
Ich sage, dass es seine Entscheidung ist, wann er zurückkommen möchte. Außer es gibt einen Doktor, der sagt, du kriegst einen Herzinfarkt. Dann sollte man vielleicht sein.
Mit dem Herzen hat es ja glücklicherweise nichts zu tun. Okay, jetzt würde ich mal einen leicht sedierten Mumbo reinschmeißen. Jemand, der ordentlich noch Schmerztabletten nehmen muss, um gerade stehen zu können. Dessen Reaktionsgeschwindigkeit vielleicht eingeschränkt ist. So, das ist trotzdem seine Entscheidung. Ich stelle nur Fragen.
Alles klar. Meines Erachtens auch schon.
Ja, also finde ich, also ja, ist es wahrscheinlich auch. Jetzt würde ich einfach, ich hätte es lieber aus der harmloseren Perspektive gesehen oder zumindest angesprochen und gesagt, wäre es nicht das cleverste von ihm, nicht mehr zu coachen dieses Jahr? Oder wäre das, oder
gar nicht
so,
mehr, während der ganzen das, Eurobasket
ja,
nicht
ja,
mehr.
Wäre das nicht eine Win-Win-Situation oder zumindest eine akzeptable Situation für alle Beteiligten? Es ist vielleicht ein Hot-Take, aber
die spielen jetzt
ohne ihn gerade ein Spiel, dass wir alle vom Stuhl fallen und schlagen mit Down 20. Sie sind plus 71 nach 3 Spielen. Okay?
Mhm.
So, was kann er coacht auf keinen Fall in Tampere.
Mhm.
So, jetzt fliegen sie, Deutschland fliegt durch die Gruppe. Und Mumbo kommt zum Viertelfinale zurück. Und die verlieren. Was machen wir daraus?
Nichts.
Bleibt, würde das hängen. Das würde nichts. Also sie fliegen unter Ibrahim Magic und dann kommt er zurück und sie verlieren.
Irgendwie ich bin,
was du so oder so auch verlieren könntest, egal.
Genau, ja. Ich glaube,
ja, okay,
ich
wissen das. Aber es geht jetzt auch um die Wahrnehmung.
Da sind wir dann in der Verantwortung. Ne? Wir haben nicht viel Verantwortung. Du deutlich mehr als ich, aber ich bin nur ein Dödel am Ende der Produktionskette. Aber hier kommt mein winziges Schräubchen, das ich noch an ein vollendetes Produkt hindrehen kann und mich darum kümmern muss, dass es nicht lose ist. Ich habe das Gefühl, Basketballberichterstattung insgesamt in Deutschland ist momentan noch an einem ziemlich guten Ort. Ne? Je populärer eine Sportart wird, desto schlechter wird der Ort für gewöhnlich. Aber wir sind aktuell noch in einem Ort, wo sich ein deutscher Bundestrainer nicht Sorgen machen muss, dass, wenn er zurückkommt und die Mannschaft all das, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, so umsetzt, wie es scheinbar genau seine Philosophie ist, überragenden Basketball spielt und dann irgendwie ne Viertelfinale gegen Lettland mit, weil Lettland 16 von 30 von der Dreierlinie ausscheidet, dass wir dann sagen, das hängt mit ihm zusammen. Ich glaube nicht, dass das passiert.
Finde ich super. Ich bin heute nur des Teufels Advokat. Nur mal so. Ich weiß, ich verlasse ungern den Pfad der seriösen Berichterstattung. Nächste Frage. Würden wir uns mit der Diskussion, wäre es ein Spieler, haben wir grundsätzlich kein Problem, oder? Also wäre jetzt ein Spieler nicht fit, ein Joe Vogtmann fliegt jetzt nach München.
Ja.
Jetzt kommt er zurück und wir würden jetzt eine Diskussion, ein fitter Da Silva, wäre der besser gewesen, wenn jetzt Vogtmann ein paar Minuten spielt und er sieht nicht gut aus im Duodai-Spiel. Diese Diskussion wäre doch völlig legitim, oder?
Die Diskussion ist völlig legitim, weil ich das Gefühl habe, dass sie eine sehr viel deutlichere körperliche Komponente dabei hat als das andere.
Also du sagst so, Energielevel, Ausstrahlung, Entscheidungsverhalten, all diese Dinge sind nicht während eines Basketballspiels, ich würde dich da gerne an den Fighter-Jet, wer ist David Blatt, der uns gesagt hat, ein Basketballspiel zu coachen ist intensiver als ein Fighter-Jet zu fliegen, weil du noch mehr Entscheidungen, noch mehr Variablen in deinem Kopf haben musst. Du hast David gesagt, Blatt körperlich, das würde mich sehr interessieren, hätte ich sehr gerne mal die Meinung von habe ich noch nie drüber nachgedacht. Basketball-Coach muss krank oder angeschlagen oder nicht fit coachen. Was das mit seinem Schatten kann, nicht das Energielevel ist, das weiß ich nicht. Ich kann dir eine Geschichte erzählen von meinem Vater.
Bitte.
Okay. Didi Günther, seines Zeichens war Bundesligaspieler, Bundesliga-Co-Trainer, Zweitliga-Coach lange und hat aus verfluchten Umständen, weil Matthias Grote, einer meiner ersten Trainer, der beste Basketball-Kapitän, den ich an der Mannschaft hatte, viel zu früh verstorben ist, hat Dietmar nochmal, während Matthias krank war, hat Dietmar den Job ausgefüllt, interimsmäßig, auch um Matze das Gefühl zu geben, wir holen hier quasi keinen Profi, sondern es macht der blinde Didi, das heißt, du kommst auf jeden Fall, sobald du wieder willst, übernimmst du wieder den Job. So. Und dann hat mein Vater mir erzählt, das war das erste Mal, dass er wieder trainiert hat, während er gearbeitet hat, hauptberuflich und so. Er ist Bauingenieur und hat gemerkt, da ist er auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Hat mir erzählt, die haben Spiele gewonnen, ohne Ende. Und er meinte, er wäre beim Training, hätte er da gestanden und hätte einfach manchmal 10 Minuten, wäre so müde gewesen und hätte einfach gar nicht mehr mitbekommen, was passiert wäre. Er hätte ständig seinen Faden verloren. war gar nicht mehr bereit, also hat 0,0 irgendwie bereit dafür, aber sie haben auf jeden Fall die Spiele gewonnen, obwohl der müde Didi unter der Woche irgendwie 4-mal abends an der Seitenlinie stand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da die Geschichte eine Moral hat, ob es wichtig ist, dass man müde oder aufnahmefähig oder was auch immer ist oder ob es das nicht ist, aber ich glaube, ich würde jetzt unterstellen, dass die körperliche Fitness eines Headcoaches in einem EM-Halbfinale, wo vielleicht eine Entscheidung, eine Auswechslung, eine Auszeit, eine Challenge spielentscheidend ist, von Wichtigkeit ist. So. Und nur um meinen ursprünglichen Take anzugehen, wo ich sage, irgendwie gewinnen doch alle, wenn er nicht mehr coacht. Sagen wir, die verlieren im Viertelfinale, im Halbfinale und er kommt nicht zurück. Also Alan Ibrahim Magic trainiert uns magisch bis zum Halbfinale und dann verlieren sie irgendwie. Dann klopfen wir auf die Schultern von Alan Ibrahim Magic, von der Mannschaft, weil sie ohne Headcoach so bravourös und unfassbaren Basketball gespielt haben. Und Alex Mumbrou, weil er dieses System uns geschenkt hat, weil er das Handwerkszeug, womit Alan gearbeitet hat, uns überreicht hat. Und der DBB, weil der DBB jemanden verpflichtet hat, wo der eine oder andere mit der Nase gerümpft hat, weil er in Valencia rausgeschmissen wurde und der DBB aber jemanden gefunden hat, der genau das richtige Korsett für diese Mannschaft mitgebracht hat. Also natürlich hätten wir nicht alle gewonnen, weil wir hätten nicht den Titel gewonnen, aber es gibt ein Szenario, wo wir ausscheiden und nicht den Titel gewinnen und irgendwie alle trotzdem sagen, wow, das war trotzdem klasse, hätten wir Mumbrú gehabt, hätten wir das Ding gewonnen. Wenn Mumbrú aber zurückkommt nach dem Viertelfinale und dann verliert er das Halbfinale, dann sagen wir alle, Mann, es lief doch so geschmeidig, alle waren im Flow, wieso diese Aufregung, der war nicht ganz fit. Okay. Was haben wir da getan?
Wenn wir jetzt, wenn es eh schon so ein bisschen in die Boulevard-Sektion des Podcasts abdriften. Wenn wir schon
ich
so ein
muss
bisschen
sagen, es ist ein bisschen von mir interessiert mich und ein bisschen sträube ich mich davor, aber was soll ich machen?
Dann stelle ich dir jetzt einfach die Frage zum Gegenszenario. Stellen wir uns vor, genau das passiert, wir alle klopfen Schultern, bis wir wund sind und dann ist ein Jahr später, kommen dann so die ersten, ne, Per Günther, Basketball-Experte, Influencer, jemand, der natürlich auch, jemand, der natürlich auch die Räder ölt, der sich gerne unter die Leute begibt, der gerne socialized, ne? Steht dann an der Seitenlinie bei einem Testspiel in Hamburg. Dann kommt mal der ein oder andere aus der Mannschaft zusammen, so zu Per Günther und sagt, du weißt schon, ne? Also Mumbrú letztes Jahr bei der EM, er war fit und hat dann gesagt, er wollte nicht zum Halbfinale, weil das ist ja Win-Win.
Nein,
das für jeden,
ja,
wenn er
sagen, ja.
Ja,
nicht
mehr Coach. Das ja, genau. Was würde, was wäre dann? Was wäre dann? Ne? Also, das ist, ich glaube, dass es insofern auch schon eine wahnsinnig unrealistische Situation ist, weil du, ja auch jemanden, dem du explizit seine eigene Agenda übertragen hast mit diesem Job als Nationaltrainer, damit völlig seine Agenda nehmen würdest, was den Grund, wieso du ihn angestellt hättest, völlig untergraben würde. Also dann brauchst du gar keinen Nationaltrainer. Dann wäre die beste Lösung für die Zukunft, wer auch immer gerade da ist, macht's halt.
Ne? Okay, ich hab dazu zwei Gedanken. Nur um das einmal klarzustellen, erster Gedanke. Natürlich ist mein Lieblingsszenario, dass Alex Mumbrú diese fantastische Vorarbeit, die er geleistet hat, den Grundstein, dass er diese Früchte ernten kann und dass wir mit Alex Mumbrú, einem gesunden Alex Mumbrú und einer Feel-Good-Story, dass die zu Ende geht mit dem Europameisterschaftstitel. Das ist ja keine, das ist keine Frage. So. Ich würde dann aber nochmal was aufwerfen. Es gibt ja auch, du hast doch auch Jokes geschrieben, oder? In deinem Leben, für andere Menschen.
Manche Leute würden das bezweifeln. Ja, für andere Menschen habe ich manchmal sogar.
Weil da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, weil ich es noch nie in dieser Intensität gesehen habe. Ein Trainer bringt etwas mit und er bringt mit einfach quasi Material. Und jemand anderes übernimmt dieses Material und delivert das einfach vielleicht sogar noch eine Ecke besser als Basti Ulrich. Basti Ulrich hat was geschrieben, aber Basti Ulrich hat nicht das. Das ist jetzt, also es hakt natürlich. Du hast natürlich auch das Format, die Jokes zu erzählen.
Nein, du hast absolut
das,
recht.
Es gibt eben das Ding, dass einfach vielleicht Alex Mumbrú wirklich diese Mannschaft wachgeküsst hat mit dem Konzept. Und wir wissen, also es ist jetzt so rein spekulativ, aber dass dann einfach Ibrahimovic nochmal was anderes auch hat, was dann jetzt auch auf diese Mannschaft perfekt passt und dann noch mit diesem Material, was jemand anders geschrieben hat, dann so überragt.
Du stehst jetzt spielst du natürlich mit meinem Herzen und du weißt natürlich auch, wie man das macht, ne? Der alte Provokateur Per Günther kommt da jetzt raus. Aber es gibt tatsächlich eine Folge eines sehr, sehr, sehr bekannten deutschen Unterhaltungsformats, für die ich für einen Freund Jokes geschrieben habe. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ab und zu mal auf die Instagram Reels dazu gucke und schaue, wie viel Aufrufe es gibt zwei Jokes von mir, die extrem prominent in dieser.
Ach, wirklich?
Ja, aber das super
unterschreibst du dann so ein NDA, dass du die auch, dass
nein,
du die,
nein, nein. Ja, kein NDA unterschrieb, ich könnte es schon sagen, aber es wäre,
Das heißt, es ist stilos.
Es ist stillos. Es ist wer stillos. Aber
erzähl's mir bitte hinterher, welcher Job ist
es? Es sind zwei Instagram Reels. Ich meine Instagram Reels.
Bitte, können wir es bitte so machen, während wir diese Sendung weiter produzieren? Gibst du uns hinterher drei Reels und wir können dann einfach raten, dass einer von den dreien ist deiner.
Ja.
Oder geht das? Geht's noch was? Kriegen wir's?
Es ist allein durch wer sie erzählt, wer in der Sendung ist, wird schon, glaube ich, ziemlich klar, wer von wem das ist. Jedenfalls, das ich wusste von Beginn an, und das ist vielleicht der Unterschied, das ist der Unterschied. Hier, bei diesem Fall wusste ich von Beginn an, ein Freund von mir geht in eine Sendung, in die ich in 1000 Jahren nicht eingeladen sein werde. Ich werde da niemals sein. Außer es passiert irgendwas Außergewöhnliches, aber ich werde da niemals hinkommen. Dementsprechend ist es meine Möglichkeit, meine Kunst auszudrücken, wenn auch durch ein anderes Vehikel. Und es ist ja cool, dass meine Jokes in dieser Sendung gelandet sind und sehr gut ankommen und gut funktionieren. Aber es tut schon auch weh, dass das nicht ich bin, der da steht und die erzählt. Wenn ich sehe, was man damit, was, wie viele Leute man damit erreichen kann, die jetzt alle niemals wissen werden, dass das meine Jokes sind. Aber der Unterschied ist, die Vereinbarung wurde hier schon vorab getroffen. Ne? Ich wusste vorab, niemand wird diese Jokes jemals mit mir assoziieren. So gehst du ja nicht in den Job als Nationalmannschaftstrainer. Du sagst ja nicht, ich bin hier Nationalmannschaftstrainer aus den Schatten. Ich gebe euch die Konzepte und ihr macht das dann.
Danke für diese Einschätzung. Deswegen deklariere ich nochmal mein Power-Ranking. Bestes Outcome. Alex Mumbo wird erstmal gesund, Punkt. Alex, Paar zweites, er wird kerngesund und wir haben 0,0 Zweifel daran, dass er dass er gesund ist und dass er uns zum Europameisterschaftstitel coacht. Drittes ist, er wird gesund, aber das dauert noch ein bisschen und Ibrahim Magisch coacht das durch und wir haben diese unangenehmst mögliche Diskussion, wo wir wirklich ernsthaft irgendwie uns den Mann angucken, wie geht er, wie sitzt er, verzieht er das Gesicht? Wirkt er konzentriert, wirkt er sediert, weil das wäre wirklich so das, glaube ich, das Würdeloseste, was uns bevorstehen könnte.
Und das werden wir zumindest bei Magenta Sport auch tunlichst vermeiden, das anzufangen, weil es...
aber nochmal, ich weiß, das ist mein Bauchgefühl und trotzdem, wäre es ein Spieler, würden wir es trotzdem genauso machen. Wir reden die ganze Zeit davon, ist Daniel Theiss, wie bewegt er sich? Ist sein Knie gut genug? Ja. Kann er so?
Aber genau das ist der Unterschied ist für mich hier, diese ne, es gibt natürlich mit Sicherheit auch Unterschiede von Coach zu Coach. Es gibt Coaches, ne, also Steve Kerr coacht seit 6 Jahren mit einem kaputten Rücken. Der steht kaum noch vor der Bank auf. Und ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Und dann ein Ergin Ataman kann ich mir schwer vorstellen mit einer Grippe, wie der dann da sitzt und so. Mumbo ist, glaube ich, eher ein Coach, der schon auch emotional sehr involviert ist und sich viel bewegt. Ich glaube aber auch, dass man auf einem sehr hohen Level coachen kann, wenn man körperlich angeschlagen ist. Ich glaube allerdings nicht, dass man auf einem sehr hohen Level Basketball spielen kann, wenn man körperlich stark angeschlagen ist. Das ist der Unterschied für mich.
Ja, na klar, aber es gibt trotzdem immer noch die Diskussion, der Starspieler bei 80% oder eben sein Backup bei 100%. Das könntest du, also, weiß ich meine.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es, solange es nicht massiv die kognitiven Fähigkeiten einschränkt, ne, solange es nichts ist, wo man sagt, okay.
Der kann ich sag dir einfach nur, dass viel Schmerz mit, ich höre jetzt auf.
Ja, egal. Oder wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Auf jeden
Werd
Fall.
Werd gesund, bitte. Alex. Du hast unfassbares Fundament gelegt. Wir danken dir dafür, dass wir so eine geile Nationalmannschaft sehen, weil das ist deine Arbeit. Wir hätten niemals so gespielt, wenn du das nicht mitgebracht hättest. Und dabei bleibt es, tu es.
Ja. Okay, aber interessant. Boulevard-Pair.
Da sind tatsächlich Aspekte drin, die ich super spannend finde, weil ich einfach diese Situation auch nicht kenne. Ich kann mich an keine Situation erinnern, die so gelaufen ist. Also, dass du wirklich sagst, natürlich ist mir mal ausgefallen. Ich kann mich an Spiele erinnern, die dann irgendwie Magen-Darm haben, die sind 2 Spiele weg oder die sind irgendwas passiert. Aber ich kann mich an diese konkrete Situation einfach, die kenne ich nicht. Vielleicht gibt es da jemanden, wer mehr weiß, der irgendwie ein Beispiel dafür hat. Und auch gerne, ich freue mich auch da gerne, glaube ich, über Hinweise, wenn jemand sagt, so, es ist legitim, ist nicht legitim, sollte man machen, sollte man nicht machen. I don't know. Aber ich weiß, dass einfach die Diskussion in den Haushalten wird sie ganz normal geführt werden. Ich weiß auch jetzt schon, dass wenn du hier bist und mit Journalisten sprichst, ist immer, da ist es auch Thema. Wie sollte man dann hingehen? Aber gut.
Ja, ich meine, das, was so behind the scenes diskutiert wird und das, was wir dann on air machen, muss man halt dann.
Du bist heute du zeigst halt menschliche Größe, Basti. Das ist wichtig, dass du hier bist. Du bist ausgeruht.
Im Gegensatz zu sonst. Im Gegensatz zu sonst.
Eklatant.
Unten im Dreck schwimme. Jetzt wollte ich irgendwas noch. Nee, ich bin ja sehr dankbar für jedes Thema, das heute so ein bisschen aufgerissen wird, buchstäblich auch an der Seitenlinie.
Ich hätte noch mehr auch Erkenntnisse. Wir waren gestern das erste Mal raus und ich habe Land und Leute anders kennengelernt. Bastel.
Bitte.
Also du kannst über Basketball, dann hätte ich nur noch einfach so Geflogenheiten. Ich stand gestern in der betrunkensten Schlange, in der ich je stand in meinem ganzen Leben. Es war sowas wie ein Nachtclub. Die Menschen waren jenseits von Gut und Böse besoffen. Also wir haben normalerweise, so, wenn du als Mediencrew irgendwo hingehst, haben wir 2 von 10, wo wir wissen, die müssen wir im Auge haben, die sind manchmal ein bisschen drüber. Diese 2 wären mit Abstand die normalsten. Also die fallen schon auf, weil die zu normal sind. Männlein wie Weiblein dann das Balzverhalten der Finnen ist einfach der stockbetrunkene Mann sieht eine Frau, die er attraktiv findet und stellt sich einfach einen halben Meter neben sie und steht da völlig regungslos, völlig ohne Anstalten zu machen, zu sprechen.
Ja.
Er steht einfach da, wie so eine wie ein Angebot, weiß ich nicht.
Stoizismus nennt man das. Ja,
er bietet sich
an. Bei Marcus Aurelius kann man das nachlesen, diese Taktik. Ja.
Es ist wirklich so grausam gewesen, dass wir aus diesem Ort nach 20 Minuten musste ich in eine kleinere taktische Gruppe mussten wir dann da raus. So, ganz schnell. Und dann gab es noch die Option, zu einem Rave zu gehen. Also es wurde ein Rave in Tampere. Und da ist vielleicht ein bisschen, hat sich sowas entwickelt. Ich bin nicht der klassische Raver, ich bin auch nicht so. Aber ich war schon zumindest auf Raves, wo ich habe jetzt ein gewisses, wie so ein, kein Stolzgefühl, aber es ist ja schon einer unserer Exporte. Also das Berghain oder Berliner so Techno-Musik oder was auch immer, auch wenn nicht Techno ist mir zu hart so, aber das so, wir Deutschen können schwarze Klamotten und so, elektronische Musik, so. Das bringen wir, also das tragen wir in die Welt, beziehungsweise die Welt kommt zu uns, um das zu genießen. Auf so einem provinziellen finnischen Rave, das war eine Karikatur, das war einfach die überspitzte so Zeichnung, das war ein bisschen wie wenn so in so einem Disney-Film, vielleicht in so einem Disney-Soap irgendwie so ein Rave dargestellt worden würde. Es gab die 5 Klischee-Charaktere mit Sonnenbrille und Netzshirt, aber so unecht und so unauthentisch, das hat mich wahnsinnig gemacht. Der DJ, die 4 Gestalten hinter dem DJ, es lief ein Remix von diesem, wie hieß es, dieser Crazy Frog. Dieser Alex F. Genau, so, aber so ein bisschen dunkler abgemischt. Alles klar. Aber so dunkel abgemischt und das war trotzdem, die Leute waren szenisch und sind so dahergestiefelt und waren auf Mission. Das war wirklich, da mussten wir sehr, sehr schnell wieder raus. Und dann zum Glück früh ins Bett, weil das war wirklich eine unfassbare Szene, die sich da, also.
Inwiefern ist man aus der Sicht von Per Götter ein unauthentischer Raver? Was macht den Raver unauthentisch?
Guck mal, das sieht man einfach. Dass jemand, der eigentlich jahrelang nur auf Hip-Hop-Partys gewesen ist und das dann spät, diese Szene spät für sich entdeckt hat, ist es einfach so, ich habe mich das erste Mal gestern so überheblich. Das erste Mal gestern und dachte so, Leute, das ist kein Raver. Das ist nichts, was ich hier mache. So, ich bin nicht in den 80ern oder frühen 90ern in Detroit aufgewachsen und trotzdem habe ich da gesehen, so, das ist kein Warehouse, das ist nicht das Geht bitte, lasst es, macht etwas anderes. So. Naja.
Ich habe nur einmal, das ist vielleicht dann kurz, ich habe einmal einen Rave in München mitbekommen. Ich war noch nie auf einem Rave selber. Ach Gott, diese verdammte Kamera. Wenn die Leute zu Hause wüssten, auch das ist mal was man erzählen kann. Ich halte die jetzt einfach. So, ich halte die jetzt in meinen Händen. Ich spreche jetzt so zur Kamera. Diese verdammte Kamera. Jedes Mal, wenn wir eine Zeit ausmachen für den Podcast, ich wurde, danke an das Magenta-Redaktionsteam, ich habe eine wunderbare 4K-Kamera mitgeliefert bekommen, weil wir das jetzt auch als Videoformat und alles. Es dauert eine halbe Stunde für mich, diese scheiß Kamera an meinen Laptop zu befestigen. Ich weiß nicht, wieso das mir so schwer fällt. Jeder andere Mensch kann das, ich kann's nicht. Okay. So. Ich war noch nie auf einem Rave. Ich werde auch nie auf einem Rave gehen in meinem Leben. Mhm. Ich habe in Berlin sehr viel Zeit im Friedrichshain verbracht. Das heißt, man bekommt ja den Rave sowieso so ist ein bisschen passiv raven, wenn man da viel Zeit verbringt, raved man passiv mit. Und ich war eines Tages war für ein Interview, für irgendeine Art von Interview, ich weiß nicht mehr was, in München am Ostbahnhof. Und zwar für alle, die aus München kommen. Am Ostbahnhof gab es früher das Kultviertel oder Kultfabrik hieß es. Es wurde jetzt alles abgerissen und umgebaut zu was die Stadt wirklich braucht, nämlich Hotels. Dort fand ein Rave statt. Das war vor bestimmt 8-9 Jahren. Also schon die Rave-Kultur, wer sich die Rave-Kultur in München jetzt ein bisschen wenig ausgeprägt vorstellt, stelle sie sich vor 8-9 Jahren vor. Mhm. Und ich stand also dort und hab diese Techno-Musik gehört und sah da Leute, die da reinkamen und rausgingen. Und ich war ja schon aus Berlin ein bisschen vertaut, wie Leute normalerweise zu Raves gehen. Aber hier waren Leute entweder in dem klischeehaftesten Rave-Outfit, das du dir vorstellen kannst. Also wirklich nur noch mit so einem Lederriemen bekleidet. Oder so Starter-Set, wir haben diese Veranstaltung im Internet gefunden und wissen nicht genau, was es hier ist, also haben wir uns mal so ein Outfit angezogen, einfach so ein schönes Kleidchen. So was man anziehen würde, wenn man mit der Mama Kaffee trinken geht, mal in der Stadt. Das waren die zwei Auswahlen, die da zum Rave gegangen sind und die da so kollidierten auf halber Höhe. Und es war ein Rave, der außerdem draußen stattfand, so halb, und dort aufgebaut war, da war so ein Biergarten einfach mit so runden Tischen. Und das heißt, und die Veranstalter haben nicht mal sich die Mühe gegeben, die Stühle von dem zu entfernen. Das heißt, da standen einfach Leute draußen zu Techno-Musik, aber so, die konnten nicht aneinander tanzen oder eng tanzen, weil da überall noch diese metallenen Stühle standen, und die standen dann so und haben so zwischen den Tischen so versucht sich zu bewegen. Es war sehr bizarr. Es sah sehr bizarr aus. Ich habe dadurch keine Lust bekommen, zu diesem Rave zu gehen, von außen.
Ja, nur gut. Lust bekommen. Aber ich glaube, die Fans haben jetzt wirklich Lust bekommen, weiter unseren Basketball-Podcast Abteilung Basketball zu hören.
Absolut. Wenn es heute was war, dann ein Basketball-Podcast, würde ich sagen.
Ab morgen aber wieder, der Stargast.
Ja, morgen dann Moritz und Benny, The Sandman, Zander und Per nach dem Spiel Deutschland gegen Great Britain.
Und da werde ich deine Frage weitergeben, weil du hast mir gerade gesagt, schockierenderweise, dass du mal gelesen hast, dass Mo gar nicht gerne Mo genannt wird.
Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört von unserer wunderbaren Aufnahmeleiterin Danielle. Danielle hat mir das mal sehr klar und deutlich im Rahmen der Eurobasket 2022 gesagt, dass Moritz Wagner bitte Moritz genannt werden möchte.
Okay, dann muss
ich mir das mal. Das ist meine Info von vor 3 Jahren. Es kann auch sein, dass sich da was dann verändert hat.
Ja, dann bleibe ich jetzt auch erstmal lieber bei Moritz. Gut, Moritz Wagner morgen wieder dabei. Morgen ist ja, das kann man schon nochmal erzählen, was morgen für ein Basketballtag wird. Also Deutschland gegen Großbritannien ist natürlich Pflicht, aber danach zaubern wir dann wirklich mit dem gleichen großen Besteck direkt im Anschluss Litauen gegen Finnland. Das wird wirklich Bock machen.
Da wird's voll hier. Ich habe auch schon mit jemandem gesprochen, der extra Finne, der in Hamburg wohnt, der extra anreist für dieses Spiel und sich das anschauen wird gegen die Litauer, die was zu beweisen haben. Es wird es geht entweder um den zweiten Platz oder um den Gruppensieg vielleicht sogar für die Finnen, die ja immer noch Kurs nehmen können. Und wenn sie morgen gewinnen und dann Sieg gegen Deutschland, dann werden sie Erster in der Gruppe. Mit einem völlig hohldrehenden Lauri Markkanen, der genau das macht, was wir so ein bisschen vor dem Turnier vermutet haben. Nämlich, dass er der Welt zeigt, was passiert, wenn Lauri Markkanen die Chance hat, was mit einem Basketball in der Hand anzustellen. Das wird super cool. Wir senden einfach durch. Wir sind hier im Nokia Center, Nokia Arena. Ich müsste mittlerweile wissen, aber ich war auch noch nicht drin. Wir gehen auf Sendung. Jetzt komme ich völlig durcheinander mit den Zeiten.
Also wir starten. Morgen ist das Spiel unserer Zeit 16:30. Das heißt 15:30.
15. Zeit, das heißt 14:45 in Deutschland. 14:45
in Deutschland.
14:45 beginnt die Übertragung, genau. Und dann kann man das einfach schön an einem Strang, glaube ich sogar, durchgucken, bis dann Finnland-Litauen im Anschluss mit derselben Crew nochmal organisiert wird. Das wird super geil. Ich habe noch einiges zu tun und zu vorzubereiten jetzt tatsächlich. Das heißt, wir müssen an der Stelle jetzt dann auch mal langsam Podcast-Ende machen und einfach dann einfach morgen rein, wieder beim Magenta Sport.
Ja, mit Moritz Wagner. Beim Deutschlandspiel und beim Podcast ist es unfassbar.
Bis morgen, Per. Danke dir. Ich meine, wir laufen uns hier über den Weg. Aber vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
Ja, jetzt können wir wieder abhängen, jetzt können wir uns wieder unterhalten. Also, bis gleich.
Bis dann.